arbeite ich neben meiner Tätigkeit hier als Pastor auch beim Missionswerk Neues Leben, ein Evangelisationswerk. Und wir führen auch Evangelisationen durch. Und da kommt immer wieder auch ein Thema zur Sprache von dem Sinn des Lebens. Ja, es gibt Themen, die sind sehr interessant, andere Themen, die sind normal. Manchmal muss man aufpassen, über welches Thema man spricht. Vor vielen Jahren gab es mal eine Evangelisation und da war dann das Thema angekündigt: Jesus hat die Antwort. Und dann bin ich so durch die Stadt gegangen, sah überall die Plakate und bei einem Plakat war was drunter geschrieben. Da stand in großen Buchstaben: Was ist die Frage? Und das ist wirklich mal zu überlegen, wenn es so um den Sinn des Lebens geht. Wozu lebe ich eigentlich? Und das ist nicht nur eine Frage, die unsere Beziehung zu Gott regelt. Das können wir uns auch als Menschen stellen, die schon jahrelang mit Jesus leben. Warum lebe ich eigentlich? Wofür lebe ich? Ist das alles, was ich bis jetzt erlebt habe? Ist das denn alles? Ist denn das das Richtige? Meine Ziele, meine Erwartungen? Ist das irgendwie erfüllend gewesen? Da müssen wir vielleicht wieder zurück zu dem, was Gott sich dabei gedacht hat, als er uns erschaffen hat. Indem er nämlich darüber auch sich geäußert hat in verschiedenen Stellen der Bibel, warum er uns eigentlich geschaffen hat. Und Paulus hat das mal sehr schön zusammengefasst im ersten Kapitel des Epheserbriefes. Die Überschrift heißt dort: Reich gemacht durch Jesus Christus. Und ich lese uns die Verse von Vers 3 im ersten Kapitel mal nach der neuen Genfer Übersetzung. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, gepriesen sei er für die Fülle des geistlichen Segens, an der wir in der himmlischen Welt durch Christus Anteil bekommen. Denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen. Ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Von allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan. So hatte er es beschlossen. Und das alles soll zum Ruhm, zur Ehre seiner wunderbaren Gnade beitragen, die er uns durch seinen geliebten Sohn erwiesen hat. Durch ihn, der sein Blut für uns vergossen hat, sind wir erlöst. Durch ihn sind uns unsere Verfehlungen vergeben. Daran wird sichtbar, wie groß Gottes Gnade ist. Er hat sie uns in ihrer ganzen Fülle erfahren lassen. In seiner Gnade hat er uns auch alle nötige Weisheit und Einsicht geschenkt. Er hat uns seinen Plan wissen lassen, der bis dahin ein Geheimnis gewesen war und den er, so hatte er es sich vorgenommen und so hatte er es beschlossen, durch Christus verwirklichen wollte, sobald die Zeit dafür gekommen war. Unter ihm, Christus, dem Oberhaupt des ganzen Universums, soll alles vereint werden, das, was im Himmel und was auf der Erde ist. Außerdem hat Gott uns seinen Plan entsprechend durch Jesus Christus zu seinen Erben gemacht. Er hat alles nach seinem Willen und in Übereinstimmung mit seinem Plan ausgeführt. Hat er uns von Anfang an dazu bestimmt, mit dem Ziel, dass wir zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Wie alle, die wir auf unsere Hoffnung auf Christus gesetzt haben. Auch ihr gehört jetzt zu Christus. Ihr habt die Botschaft der Wahrheit gehört, das Evangelium, das euch Rettung bringt. Und weil ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, hat Gott euch, wie er es versprochen hat, durch Christus den Heiligen Geist gegeben. Damit hat er euch ein Siegel aufgedrückt. Die Bestätigung dafür, dass auch ihr sein Eigentum seid. Der Heilige Geist ist gewissermaßen seine Anzahlung, die Gott uns gemacht, der erste Teil unseres himmlischen Erbes. Gott verbürgt sich damit für die vollständige Erlösung derer, die sein Eigentum sind. Und das soll auch zur Ehre seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. In diesem Kapitel, ich gebe zu, es sind viele Verse, werden vier wichtige Themen angesprochen, weshalb wir etwas sind zum Lobe Gottes. Weshalb wir Gott loben sollen. Und das ist einmal unsere Erwählung, unsere Erlösung, dass wir zu Erben eingesetzt worden sind und dass wir das Eigentum Gottes sind. Und das alles, und das wird dreimal wiederholt, zur Ehre und zum Ruhm der Herrlichkeit Gottes. Und wir werden als diejenigen, die Gott die Ehre erweisen, mit hineingenommen durch das Erbe, das Gott uns gibt, in diese Herrlichkeit Gottes. Das ist also eine Wechselbeziehung. Und das gibt einfach auch meinem Leben einen Sinn und einen Zweck. Wir sind ja Ebenbilder Gottes. Gott hat uns geschaffen und hat gesagt, lasst uns Menschen machen, uns zum Bilde, die uns ähnlich sind, die so sind wie wir. Und so hat er uns geschaffen. Und wir brauchen auch die Anerkennung, den Ruhm, die Ehre. Das ist ein ganz wichtiges Element in der Kommunikation und im Zusammenleben der Menschen untereinander. Und es ist auch das Element in der Beziehung zu Gott. Gott die Ehre zu geben. Paulus hat in Römer 1 mal deutlich gemacht und hat gesagt, das Problem der Heiden, denen, die ihm nicht kennen wollen, noch ihm nachfolgen wollen, ist nicht irgendwie, dass sie was verkehrt machen. Die größte Problematik besteht darin, dass sie, obwohl sie wussten, dass ein Gott ist, und das merken wir ja an den verschiedenen Religionen und auch an den Urreligionen, dass einfach die Menschen ein Gespür dafür haben. Da muss irgendwas sein, da muss irgendein Schöpfer sein, da muss irgendwas sein, was mich gemacht hat. Das kann doch nicht der Zufall sein. Ich bin doch nicht nur einfach nur so da. Und diese ursprüngliche Antenne, die sagt jedem Menschen, da ist jemand. Und die Schuld, die Gott dem Menschen einfach zuspricht, ist nach Römer 1 die, obwohl sie wussten, dass es einen Gott gibt, haben sie ihm nicht gedankt. Und nicht geehrt. Und sie haben sich Bilder gemacht. Aus Holz, aus Stein. Die Urbevölkerung von Japan auf der Insel Hakaino, die waren die Ainus, die haben den großen Bär angebetet. Dafür wurde jedes Jahr ein Bär dann geopfert. Und die Sonne wurde angebetet. Ein Ersatz für die Suche des Menschen nach Gott. Aber Gott wollte dem Menschen begegnen und da hat er sich dann einfach auch dem Menschen vorgestellt. Durch sein Volk Israel, das erwählte Volk. Durch seinen Sohn Jesus Christus, der ganzen Welt das Angebot gemacht, ihr könnt Gemeinschaft mit eurem Schöpfer haben. Ihr könnt dem Sinn eures Lebens eigentlich nachkommen. Und das ist auch eine unwahrscheinlich wichtige Botschaft für uns, die wir schon jahrelang eigentlich Christen sind. Was ist eigentlich die Aufgabe meines Lebens? Auch wenn ich schon jahrelang mit Jesus verbunden bin. Die Aufgabe meines Lebens ist, ihm die Ehre zu geben. Ihm zu preisen. Das Wort, was hier benutzt wird, heißt Doxa. Ehre, Preis, Ruhm, Glanz, Licht. Das alles kann man mit diesem Wort übersetzen. Herrlichkeit. Und es geht darum, dem die Ehre zu geben, der uns geschaffen hat. Und gleichzeitig ehrt Gott uns damit, dass er uns zum Erben einsetzt und uns diese Herrlichkeit vererbt. Und ein Stückchen von dem dürfen wir schon sehen, jetzt hier in dieser Zeit, wo wir auf Erden leben. Aber die vollendete Herrlichkeit, bei ihm im Himmel zu sein, das ist etwas, was zukünftig ist. Und das gibt meinem Leben eigentlich Sinn, Gott die Ehre zu geben. Er hat uns geschaffen. Er ist unser Schöpfer. Und er hat uns erwählt. Da bekommt man manchmal so immer so komische Gedanken und sagen, ja, bin ich denn nicht beteiligt bei der ganzen Geschichte erwählt? Ja, ja, vor Grundlegung der Welt, wie es hier heißt. Das heißt also, ich bin erwählt worden, bevor ich überhaupt Ja sagen konnte. Und bedeutet das für mich denn gleichzeitig, ich konnte mich gar nicht dagegen wehren? Nein. Das ist eine, wir sprechen so von einer Antinomie, einer Gegensätzlichkeit, die sich nicht aufhebt. Wie Licht aus Punkten und aus Wellen besteht, aber das geht nicht gleichzeitig, aber ist nun mal so. Oder Gottes Wort, Menschenwort und Gottes Wort zugleich ist. So ist auch meine Entscheidung für Christus eine autonome, selbstgefällte Entscheidung. Aber die Erwählung Gottes ist auch vor Grundlegung der Welt geschehen. Und dafür darf ich Gott dankbar sein. Erich Sauer, der Lehrer meines Vaters in Wiednitz, der hat einmal die Sache so versucht zu erklären, er hat gesagt, ist so mit der Erwählung, du stehst vor einer Tür und da steht oben drüber, kommet her zu mir alle, die ihr berufen seid. Dann gehst du durch, drehst dich wieder rum und siehst auf derselben Tür dann auch stehen, die ihr vor Grundlegung der Welt erwählt worden seid. Davor stehen sieht man das nicht. Aber man versteht es, dass es ein Geschenk Gottes ist, dass wir erwählt worden sind. Und es hebt meine persönliche Verantwortung nicht auf. Das ist zwar ein Geheimnis und wir mit unserem Schwarz-Weiß-Denken können das nicht unbedingt so begreifen, aber es ist nun mal so. Vielleicht liegt es daran, dass Gott eigentlich zeitlos ist, dass für ihn Vergangenheit, Zukunft und Gegenwart auf einer Ebene liegen. Dass es für ihn in dem Weise keine Vergangenheit gibt und keine Zukunft gibt, weil alles das für ihn präsent ist. Ich kann mich von meiner Verantwortung, ob ich Jesus nachfolge oder nicht nachfolge, nicht persönlich entschuldigen, indem ich sage, ich war ja nicht erwählt. Oder ich bin erwählt. Gott hat uns bei unserem Namen gerufen. Wir sind sein. Und wir dürfen das einfach auch dankbar annehmen. Und er möchte, dass alle Menschen gerettet werden. Und wichtig ist einfach dabei, Gott dankbar zu sein und ihm die Ehre zu geben. Ihm dem Ruhm zu geben für seine Gnade, für seine Barmherzigkeit. Denn das können wir ja alle sagen. Wir haben es nicht verdient. Nicht mit unseren Leistungen, nicht mit unseren Fähigkeiten. Das ist es nicht gewesen, sondern es ist seine liebevolle Zuwendung uns gegenüber. Und das Zweite ist, er hat uns wohl erlöst und das umfassend. Er ist für unsere Schuld und Sünde gestorben. Er hat das, was wir verdient haben, den Tod, auf sich genommen, damit wir leben können. Und nicht nur dann an dem Tag, wo wir in den Himmel kommen, sondern jetzt, heute haben wir das ewige Leben, wenn wir unser Leben Jesus anvertrauen und zu ihm gehören. Gestern waren wir zusammen in dem Arbeitskreis Seelsorge und wir haben uns über die Vergebung der Sünden ausgetauscht, über das Heil in Christus. Und es kam auch eine Frage auf, dass viele Menschen, viele Christen heute glauben, dass sie sagen, zum Beispiel in 1. Johannes 3, Vers 6 steht, ein Christ sündigt nicht. Und haben dann riesengroße Probleme, wenn sie an ihr eigenes Leben denken und sagen, ja, bin ich denn kein Christ, wenn jetzt Johannes da sagt, ein Christ sündigt nicht. Und im selben Buch, im selben Brief schreibt Johannes auch in Kapitel 2, Vers 1, wenn wir aber sündigen, haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater. Ist ja das nicht irgendwo ein Widerspruch? Und manche verzweifeln daran, weil sie einfach sagen, ich darf nicht mehr sündigen, weil ein Christ sündigt nicht. Und hier ist es wichtig, ein bisschen die griechische Grammatik zu kennen. Die griechische Grammatik hat eine Vergangenheitsform, die ganz besonders ist. Man nennt sie den Aorist. Also ich habe eigentlich meinen Schülern immer verboten, Griechisch zu sprechen auf der Kanzel, aber in diesem Fall muss das mal sein, damit man das versteht. Ja, das ist also eine Ausnahme. Und das besagt, dass diese Handlung in der Vergangenheit stattgefunden hat und auch dort abgeschlossen war. Und ein Präsensaktiv sagt, dass diese Handlung da ist und kontinuierlich weitergeht. Und das benutzt Johannes, indem er sagt, ein Christ sündigt nicht. Das heißt, er ist nicht jemand, der sagt, ich sündige ständig weiter, wider besseren Wissens. Und das macht mir auch kein Gewissen. Er sagt, ein Christ hat dabei ein schlechtes Gewissen. Das ist der Maßstab. Und der große Seelsorger Johannes weiß ganz genau, dass wir als Christen auch noch sündigen. Und dass wir da immer einen Kampf mit haben, indem wir unser Leben eben zielentfernt leben von Gott aus. Und es ist einfach wichtig, das zu begreifen, dass nicht ein perfektes, sündloses Leben die Lösung ist aus diesem Vers, 1. Johannes 3, Vers 6, sondern das Wissen, dass auch dann, wenn ich in Sünde falle, zu Gott kommen kann und er mir vergibt. Anfang des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts, gab es einen Mann, der hat dann behauptet, ab heute bin ich sündlos. Das hat er auch einige Monate durchgehalten, hat es dann aber wieder revidiert, weil er einfach gemerkt hat, das packe ich eigentlich nicht. Aber er hat eine ganze Gemeindelehre damit infiltriert und auch einen ganzen Gemeindebund damit etwas durcheinander gebracht. Aber das ist nicht der Punkt. Wir als Christen sündigen, das weiß Johannes auch, das wissen wir auch. Und wir wissen auch, damit umzugehen. Und die eine Bibelstelle kann man nur dadurch erklären, dass eben dieses Sündigen in einer kontinuierlichen, willentlichen, nicht bereuenden Art einem Christen nicht zusteht. Aber eine abgeschlossene Sache, die mir leid tut, die ich auch vergeben bekommen habe, die ist einfach auch beendet. Und das ist Evangelium, das ist die gute Nachricht. Ich darf mit dem, was mich einfach zwischen mir und Gott getrennt hat, einfach jetzt Jesus hinlegen und sagen, vergib mir, und er vergibt mir. Und es ist weg. Und ich bin befreit. Und ich kann nach vorne gehen. Welch ein Reichtum, der aus dem Lob entsteht, das ich Gott entgegenbringe. Zum Lob seiner Herrlichkeit. Zum Lob seiner herrlichen Gnade. Das dritte, das ist dann, wir sind zum Erben eingesetzt. Nach seinem Willen. Wir erben etwas. Ja? Normal weiß man so innerhalb der Familie, was so als Erbe auf einen zukommt. Nichts oder viel. Oder am besten nimmt es nicht an, gibt ja auch die Möglichkeit. Aber bei Gott ist ein unendlicher Reichtum. Er lässt uns teilhaben an seiner Herrlichkeit. Und einen Anteil davon bekommen wir jetzt, indem wir merken, was für eine Freude uns Gott schenkt in der Gemeinschaft mit ihm, in der Gemeinschaft, die wir untereinander haben. Und das ist nur ein Angeld auf das, was wir bekommen werden. Nur ein Angeld. Und wir werden diese ganze Herrlichkeit bei Gott erstmal erleben. Das motiviert uns auch wieder, Gott die Ehre zu geben und ihn zu loben und zu preisen. Und dann, das vierte, ist, dass wir sein Eigentum sind. Eigentum, das ist was ganz Wichtiges. Wir bauen zurzeit um, Jutta's Elternhaus, und ziehen zu unseren Kindern jetzt in diesem Herbst noch. Ja, und dann sind ja auch Nachbarn da. Ne? Und einer der LKWs, die da so Material angebracht haben, oder ich glaube die Pelletsladung, ne? Der war mit seinem Auspuff an dem Gartenbegrenzung des Nachbarn. Und die Pflanzen, die hinter diesem Auspuff waren, die waren dann anschließend grau. Gelb. So. Ja? Das war ja nicht einfach nur so ohne, ne? Da kam der Nachbar, der sonst ein freundlicher Kerl ist, ne? Erde muss es tun. Also sehr freundlicher Mensch, aber der sagte, das muss ersetzt werden. Das sind keine 10 Euro. Ja, das muss man einfach mal sehen. Aber trotzdem, das Eigentum wurde angetastet. Fahrt einem mal hinten drauf, dann wird der merken, was Eigentum bedeutet. Ja, und wir waren mal als Familie in Österreich. Und dann ist es immer wichtig, keine Wiener hinten drauf zu fahren. Ja? Weil die Wiener können schimpfen, das glaubt ihr gar nicht, ne? Wie die loslegen können. Und meine Frau und ich und die Kinder, wir kommen an so einen Tunnel, müssen halten und dann rast uns einer hinten rein. Uns. Ne? Ich steig aus, guck mir das Auto von dem an, beides kleiner Schaden, steht da W für W. Aber da habe ich dem Herrn erstmal gedankt, dass es nicht umgekehrt ist. Ne? Aber dann hat der sich selbst so beschimpft, wie ich in meinem ganzen Leben noch nie was gehört habe. Er hat sich selbst beschimpft. Ne? Und wenn das Eigentum angefasst wird. Als Kind bin ich mal über die Straße gegangen und dann hatte ich so einen Siegelring von meinen Eltern geschenkt bekommen und irgendwie habe ich nicht mitbekommen, dass die Autos langsam fuhren. Jedenfalls bin ich mit dem Siegelring an das Auto vorbei und zog so einen schwarzen Schirm ein. Ich dachte, die Welt geht unter. Ne? Also ich wurde zitiert, der hielt an, Blinklichtanlage an und dann wurde ich rund gemacht. Und ein Mitarbeiter von einer Firma nebenan bekam das so mit, kam so raus, guckte sich das an, hörte den immer weiter schimpfen und fing an mit seinem Taschentuch den schwarzen Strich da wegzumachen. Nachher war er ganz weg. Ne? Ich war erleichtert, aber der war immer noch am Schimpfen. Wenn wir das Eigentum anfassen. Wir sind das Eigentum Gottes. Das Volk Israel, und das sind wir ja auch im erweiterten Sinn, bezeichnet unser Herr selbst als seinen Augapfel. Das heißt, wir stehen dem Schutz Gottes. Da, wo wir einfach wissen, wir sind bei Gott gut aufgehoben, weil wir sein Eigentum sind. Wir gehören ihm. Wir dürfen unter seinem Schutz dann auch leben. Und Jutta hat uns ja am Anfang die Verse vorgelesen. Wer unter dem Schutz des Höchsten wohnt, darf bleiben im Schatten des Allmächtigen. Darum sage ich zum Herrn, meine Zuflucht und meine sichere Festung, du bist mein Gott, auf den ich vertraue. Das ist der Punkt. Wer unter dem Schutz des Höchsten wohnt, darf bleiben im Schatten des Allmächtigen. Hier hat etwas mit Sitzen und Bleiben. Man könnte auch zum Sagen, zum Wohnen, auch übersetzen, sitzen. Ja? Wer bei Gott sitzt, bei dem Höchsten, der darf seinen Schutz erfahren, wer bei ihm bleibt. Und das sind Tätigkeitsworte, die etwas mit einer Kontinuität zu tun haben, der Gemeinschaft des Menschen mit Gott. Ich darf das. Und meine Verheißung ist, dann ist der Herr meine Zuflucht, meine sichere Festung. Eine Festung, die uneinnehmbar ist. So wie zum Beispiel die Festung Masada, die eigentlich nur durch zweijährige Belagerung der Römer im ersten Jahrhundert nach Christus eingenommen worden ist. Aber sie galt zur Zeit zum Beispiel, so eine Burgplateau, zur Zeit des Verfassers des Psalms 91, als ein Ausdruck dessen, dass im Grunde diese Burg nicht einnehmbar ist, aus damaliger militärischen Sicht. Und erst später, Jahrhunderte später, haben die Römer durch moderne Kriegstechnik das eigentlich hinbekommen. Und diesen starken Ausdruck verwendet der Psalmist, um einfach zu sagen, das ist Gott für dich, wenn du bei ihm bleibst, wenn du seine Nähe suchst, wenn er dein Schutz ist, wenn du sein Eigentum bist. Und er hat uns geschaffen als sein Eigentum. Er hat uns geschaffen als seine Geschöpfe. Und er liebt uns, weil wir ihm gehören, weil er uns geschaffen hat, weil er unser Vater ist und weil er einfach ein Ohr für uns hat, was wir bedürfen, was für uns wichtig ist. Und das lasst uns einfach auch für die kommende Woche eine Erfahrung sein, wonach wir auch ein bisschen Ausschau halten. Herr, wo führst du, wo bewahrst du mich, wo spüre ich dich als mein Schutz, auch in einer Situation, die nicht so leicht ist, die schwierig ist. Ich möchte dir da vertrauen und von dir einfach auch Hilfe erwarten. Und denn ich bin dein Eigentum. Ich gehöre dir. Ich möchte noch mit uns beten. Lieber Herr, ich danke dir, dass du uns geschaffen hast und dass du uns lieb hast. Und wir dein Eigentum sind und deine Erben. Und dass du uns erlöst hast. Und wir wollen deshalb dir die Ehre geben, den Ruhm und die Anerkennung für all das, was du für uns getan hast. Wir lieben dich, weil du uns geliebt hast. Wir lieben dich, weil wir dein Eigentum sind und von dir erwählt wurden. Und wir lieben dich, weil du Gutes mit uns vorhast und allen Menschen dieses Heil anbietest. Dafür danken wir dir. Amen.